Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen bei uns auf Radio Gloria. Sie sind eingeladen zur Sendung mit dem Titel «Über das Segnen». Und über das Telefon dürfen wir begrüßen den Priester Josef Kalari Parampil. Grüß Gott, Priester Josef, und herzlich willkommen bei uns auf Radio Gloria.
Grüß Gott. Das Wort Segen steht 410 Mal in der Bibel. Die einfache Bedeutung von Segen ist, dass es ein Akt der guten Wünsche ist. Segen kann als seine göttliche Gunst und Wohlwollen beschrieben werden. Für Segen verwendet das Alte Testament das hebräische Wort Baraka, das mehrere Bedeutungen wie segnen, sei stark und knien hat. Ein anderes Verb, das verwendet wird, ist Aschar, was glücklich erklären bedeutet. Segen ist ein reicher biblischer Begriff, der jedoch in der christlichen Theologie eher vernachlässigt wurde. Segen in der Bibel bezieht sich auf Gottes charakteristisch großzügiges und reichliches Geben allen Guten an seine Geschöpfe und seine ständige Erneuerung der Fülle des geschaffenen Lebens. Segen ist Gottes Sorge für das menschliche Gedeihen. Aber es ist auch relationaler. Von Gott gesegnet zu sein bedeutet nicht nur, Gottes gute Gaben zu kennen, sondern Gott selbst in seinem großzügigen Geben zu kennen. Weil Segen relational ist, ist die Bewegung des Segens eine Bewegung, die von Gott ausgeht und zu ihm zurückkehrt. Gottes Segen für die Menschen fließt über in ihrem Segen für andere. Und diejenigen, die Segen von Gott erfahren, segnen wiederum Gott, was bedeutet, dass sie Gott alles geben, was die Geschöpfe wirklich geben können, Danksagung und Lobpreis. Segen ist die Verleihung von Privilegien, Rechten, Verantwortung oder Gunst an einen Teil der Schöpfung durch Gott oder einen, den er gesegnet hat. In Bezug auf die Menschheit bedeutet gesegnet zu sein, eines von Gottes eigenem Volk mit allen Vorteilen zu sein, die es mit sich bringt. Mit anderen Worten, der Segen Gottes ist seine Beziehungspräsenz im Leben der Geschöpfe. Der Segen Gottes umfasst Leben, Kraft und Fruchtbarkeit. Aber dies sind größtenteils die Manifestationen des Segens, nicht die Substanz. Der erste Segen, den wir in der Bibel sehen, ist am 5. Schöpfungstag. Segen ist die Art und Weise, wie Gott es seiner Schöpfung ermöglicht, fruchtbar zu sein, zu wachsen und zu gedeihen. Es ist im umfassenden Sinne Gottes Absicht für seine Schöpfung. Wo immer sich das menschliche Leben an den guten Dingen der Schöpfung erfreut und die guten Früchte menschlichen Handelns hervorbringt, gießt Gott seinen Segen aus. Gottes Segen ist universell. Erlösung und alles, was von Gott kommt, ist sein Segen. In meinem heutigen Vortrag möchte ich mich hauptsächlich auf Gottes Segen für Abraham konzentrieren und darauf, wie Christus zur Erfüllung des Segens wurde. Segen und Fluch in der Struktur der Genesis. Vom ersten bis zum letzten Kapitel der Bibel segnet Gott die Menschheit und setzt diesen Segen durch die gesamte Schöpfung fort. Gottes Segen beginnt mit der Schöpfung. Gottes Segen für Abraham gilt als der wichtigste Segen in der Bibel, vor allem im Alten Testament. Das Wort Segen oder gesegnet sein ist ein zentrales Merkmal der biblischen Geschichte. Und diese materiellen Segnungen sind gründlich mit den anderen Vorteilen der Kenntnis und Liebe des Schöpfers verbunden. Wir können den weitesten Begriff des Segens in der Erzählung der Schöpfung sehen. Die Kapitel 1 bis 11 der Genesis, die als Prolog bekannt sind, haben eine große Bedeutung, dass sie nicht nur dazu dienen, wichtige Themen einzuführen, sondern auch die wichtigsten Entwicklungen in der Bibel zu begründen. In der Schöpfung ist Segen etwas, das Gott für alle Menschen und alle Schöpfungen tut. In der idyllischen Umgebung des Gartens Eden fanden die ersten Menschen einen reichen, fruchtbaren Ort. Und die Menschheit sollte in jeder Hinsicht gedeihen. Gott stellt eine Fülle von Ressourcen und Mitteln zur Verfügung, damit die Menschen gedeihen können. Die greifbaren Ergebnisse des Segens wirkten sich sowohl auf den materiellen als auch auf den geistigen Bereich aus und führten zu Wohlstand in Leben und Gesundheit sowie zur Fruchtbarkeit der Menschen, ihrer Tiere und ihres Landes. Der göttliche Segen der Fruchtbarkeit für das Land und die Menschheit veranschaulicht den Kern des Segens Gottes in der Schöpfungsgeschichte. Gottes Segen wirkt sich nicht nur auf die Lebensphase aus, sondern bringt tatsächlich Leben. Neben der Verheißung der Fruchtbarkeit sind die Segnungen Gottes an die Menschheit mit der Verheißung der Herrschaft über die Schöpfung und der Gabe natürlicher Ressourcen verbunden. In den ersten 11 Kapiteln der Genesis sehen wir 4 spezifische göttliche Segnungen. Gott segnet jedes Lebewesen, die Menschheit, den 7. Tag, und Noah und seine Söhne. Dem Schöpfungsakt ist inhärent, dass Gott nicht nur Leben schenkt, sondern gleichzeitig die Schöpfung mit der Fähigkeit zur Fortpflanzung segnet. Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt des Segens von Genesis Kapitel 1 ist, dass Segen durch das gesprochene Wort Gottes kommuniziert wird. Hinsichtlich der gesprochenen Natur von Gottes Segen für die Schöpfung ist auch die Tatsache von Bedeutung, dass Gott zum ersten Mal zu einem anderen Publikum als zu sich selbst spricht. Gottes Segen für die Schöpfung war kein einmaliges Ereignis, sondern führte stattdessen zu einer fortlaufenden Erfüllung, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Die Beziehung zu Gott ist immer der Dreh- und Angelpunkt des Segens. Immer wieder verkündet der Herr dem Leser der Genesis, dass es beim Segen in erster Linie um eine rechte Beziehung zu ihm geht. Das ist nicht nur ein Teil des Segens, es ist der Kern. Einerseits segnete Gott den siebten Tag und stellte eine außergewöhnliche Beziehung zu sich her. Andererseits gibt Gott den Fischen und Vögeln am fünften Tag und dem Mann und der Frau am siebten Tag äußerlich ähnliche Segnungen. Frau am sechsten Tag äußerlich ähnliche Segnungen. Diese Segnungen werden auf eine Weise ausgesprochen, die auf zwei verschiedene Ebenen der Beziehung hinweist. Der Segen für die Menschen wurde zu ihnen direkt gesprochen, während der Segen für die Fische und die Vögel einfach ausgesprochen wurde. Obwohl Gott andere Geschöpfe segnete, war es der Segen für die Menschen, der die intimeren Beziehungen widerspiegelte. Im Gegensatz zum Segen bedeutet Gottes Fluch die göttliche Zerrüttung der Beziehung. Das Beispiel Kains kennen wir sehr gut. Die anderen Flüche in Genesis demonstrieren den Punkt weiter. Im ersten überlieferten Fluch zerstörte die ewige Feindschaft die zuvor gute Beziehung zwischen der Schlange und der Menschheit. Später in Genesis sehen wir, dass jeder, der Abraham oder Jakob verfluchte, vom Gottes Segen getrennt wurde. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Gott den Menschen nach dem Fall nicht verfluchte. Vielmehr verfluchte Gott in einer scheinbar seltsamen Wendung den Boden. In Genesis fallen Gottes Fluch und sein Segen niemals auf dieselbe Person, selbst wenn dies am natürlichsten erscheint. Gott hatte Adam und Eva gesegnet und sie konnten nicht verflucht werden. Gott lässt die Männer und Frauen, die er auserwählt hat, mit einer Bundesbeziehung zu segnen, niemals im Stich. Gott ist die einzige Quelle des Segens oder Fluchs und sein Handeln ist letztendlich entscheidend. Der Segen für Noah und seine Söhne kommt nach der Zerstörung der gesamten Erde durch die Flut. Dieser Segen spiegelte die früheren göttlichen Segnungen für die Menschheit wider, als Gott Noah und seine Söhne mit Fruchtbarkeit, Herrschaft und Ressourcen segnete. Die Wiedereinsetzung der gleichen Segnungen die der Menschheit in Genesis Kapitel 1 gewährt wurden, unterstreicht Gottes offensichtlichen Wunsch nach der Flut, seine segnende Beziehung zur Menschheit wiederherzustellen. Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem ursprünglichen Segen Gottes für die Menschheit und dem, der Noah und seinen Söhnen gegeben wurde, war jedoch Gottes Verkündigung, dass er eintrete in seine Bundesbeziehung mit Noah und seinen Nachkommen. Im Bund zwischen Gott und Noah gab es eine Vorahnung der zukünftigen Beziehung zwischen Gott und der Menschheit. Diese Vorahnung einer zukünftigen göttlich-menschlichen Beziehung ist nicht nur ein Hinweis auf die patriarchalische Geschichte der verbleibenden Genesis, sondern auch ein Hinweis auf die Versöhnung Gottes und der Welt, die durch Christus kommen wird. Gemäß dem Bericht in Genesis war die gesamte Schöpfung Gottes bereits vor der Einführung Abrahams von Gott gesegnet worden. Daher war Abraham nicht das erste oder einzige Mittel zum Segen Gottes. Aber später sehen wir, dass sich Gottes Segen auf eine bestimmte Person konzentriert: Abraham. Genesis Kapitel 12 bis 50 sprechen über das Leben und Werk Abrahams und seiner Nachkommen. Gott rief Abraham auf, seine Heimat zu verlassen und in das neue Land zu gehen, das Gott ihm zeigen würde. Unterwegs versprach Gott, ihn zu einer großen Nation zu machen. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Genesis Kapitel 12, Vers 3. Gott gab Abraham dreimal dieses Segensversprechen. Er erwählte Abraham, schloss mit ihm einen Bund und versicherte ihm, dass durch ihn und seinen Samen alle Generationen der Erde gesegnet würden. Der Zweck des Bundes Gottes besteht nicht nur darin, Abrahams Familie in einer feindlichen Welt zu segnen. Stattdessen beabsichtigt Gott, durch diesen Menschen, Abraham, die ganze Welt zu segnen. Gottes Versprechen an Abraham war effektiv ein Versprechen an die Welt. Gott erklärte, dass er Abraham nicht nur segnen würde, sondern dass Abraham ein Segen werden würde. Gottes Versprechen an Abraham besteht aus drei Teilen: Land, Familie und Segen. Die ersten beiden Teile über Land und Familie ergaben wahrscheinlich auf Anhieb einen Sinn. Aber was wahrscheinlich ein Geheimnis blieb, war die Verheißung, dass irgendwie durch seine Familie Segen über jede Nation auf der Erde kommen würde. Zu Abrahams Lebzeiten war es nicht klar, denn der Segen für die ganze Schöpfung war offensichtlich nicht erschienen. Gottes Segen für Abraham setzt sich durch seine Nachkommen fort. In der gesamten Heiligen Schrift scheint der Gedanke des Segens mit dem Gedanken verbunden zu sein, dass das Leben zu einer beabsichtigten Fülle gedeiht. Wenn der Segen in Geschöpfen, Menschen, Haushalten oder Nationen erfüllt wird, werden sie befähigt, sich ihrer beabsichtigten Bestimmung zuzuwenden. Diese Änderung kann langsam oder schnell erfolgen. Segen wird nie als magisch gesehen, sondern als eine Dynamik von Gottes Leben. Gottes Segen ist immer wirksam, aber er wartet oft auf menschlichen Gehorsam, um aktiv zu werden. Am Ende von Abrahams Leben lesen wir, der Herr hatte Abraham in allem gesegnet. Wir können in Abrahams Geschichte drei große Kategorien von Segen finden. Erstens sehen wir Segen als materiellen Reichtum und Fruchtbarkeit. Gott segnete Abraham und seine Nachkommen mit Land und materiellem Reichtum. Es gab materielle Fülle im Leben dieser Patriarchen. Zweitens sehen wir Segen als seine bevorzugte Beziehung zu Gott und die Erfahrung seiner Gegenwart. Segen war mehr als üppige Fruchtbarkeit und Reichtum. Am bemerkenswertesten war Gottes Gegenwart bei Abraham. Und drittens sehen wir, dass Segen ein gewisses Maß an Frieden zwischen Familien und Völkern bewirkt. Genesis gipfelt mit einer Reihe von anfänglichen Erfüllungen der Segensversprechen, obwohl einige Segensverheißungen auf dem Weg in Erfüllung gegangen sind. Scheinen die Abschlusskapitel der Genesis besonders darauf ausgesichert zu sein, zu zeigen, dass die Segensverheißungen auch dort nicht vergessen wurden, wo sie nicht vollständig verwirklicht worden waren. Die Erfüllung der umfassenden Segnungen des Herrn war eingeleitet. Den letzten Kapiteln der Genesis, die wir sehen, gab Gott Abrahams Nachkommen das Land und eine Vielzahl von Nachkommen. Einige Landstriche hatten Abraham, Isaak und Jakob erworben, aber dies waren nur Zusagen gegen die bevorstehende vollständige Verwirklichung von Gottes Segen. Abrahams Familie war auf Dutzende angewachsen. Aber die Nachkommenschaft, wie die Sterne, lag noch in ferner Zukunft. Diese Hauptsegnungsthemen werden jedoch im gesamten Pentateuch, im Buch Josua und im gesamten Alten Testament fortgesetzt, wobei oft ausdrücklich auf die Segnungen Bezug genommen wird, die in Genesis an die Patriarchen gegeben wurden. Die Segnungen Gottes erscheinen in erstaunlichen und rettenden Momenten wie der Geburt von Isaak, der Ausreise aus Ägypten, der Gabe des gelobten Landes, der Wahl Davids, der Gegenwart Gottes im Tempel und so weiter. Das Gesetz, die Propheten und Psalmen, aus denen die Liturgie des auserwählten Volkes gemacht wird, erinnern sie alle an die Segnungen Gottes und antworten darauf mit Anbetung und Danksagung gleichzeitig. Im gesamten Alten Testament sehen wir drei Arten von Segen. Patriarchalischer Segen. Patriarchalischer Segen ist der Segen, der durch die Patriarchen wie Abraham, Isaak und Jakob dem Volk Gottes zuteil wurde. Gott segnete alle Menschen auf der Erde wegen Abraham. Patriarchen segneten ihre Erben sowohl durch gesprochene Worte als auch durch Auflegen der Hände auf ihre Köpfe. Im weiteren Sinne ist der Segen der Mittelpunkt des Lebens, der sich in der Fruchtbarkeit der Familie, der Landwirtschaft, in der Vieh- und Schafzucht zeigt. Priesterlicher Segen. In der jüdischen Geschichte wurden Priester als wichtige Persönlichkeiten in den religiösen Traditionen behandelt. Nach dem Alten Testament kann der priesterliche Segen nur von Priestern erteilt werden. Aaron und seine männlichen Nachkommen waren im Alten Testament die Priestergemeinschaft. In Numeri, Kapitel 6, können wir den Segen des Herrn durch Aaron und seine Söhne für die Kinder Israels sehen. Diese Passage wird priesterlicher Segen und auch aaronitischer Segen genannt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden. Numeri, Kapitel 6, Verse 24 bis 26. Der Priester im Alten Testament hatte hauptsächlich das Opfer zu offerieren. Zu dieser Zeit war er ein Fürsprecher, der die Opfer der Gläubigen Gott weihte und ihnen den Segen gab. Prophetischer Segen. Gott hat mit den Menschen durch die Propheten in der Antike und auch in der Neuzeit kommuniziert. Prophetische Orakel der Hoffnung und Verheißung sind der umfassendste und bewegendste Ausdruck der Segnungen Gottes für sein Volk, die Gott treu sind, indem sie das Bundesleben verantwortungsvoll führen. Segen im Neuen Testament. Gott gab Abraham ein Versprechen und Abraham glaubte Gott. Dies wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wer ist der Same Abrahams und wer hat die Abraham gegebene Verheißung erfüllt? Der Same Abrahams ist in erster Linie Christus, der Messias, der menschgewordene Gott in der Genealogie Abrahams, um die Abraham gegebene Verheißung zu erfüllen. Christus war vor Abraham, dass er selbst Gott ist und er wurde ein Mensch, um der Einzige zu sein, der qualifiziert ist, der Same Abrahams zu sein. Einerseits ist Christus der Same Abraham. Andererseits ist Christus derjenige, der die Verheißung Gottes an Abraham erfüllt. Keiner von uns ist qualifiziert, Gottes Verheißung zu erfüllen. Nur Christus selbst ist qualifiziert und er hat nicht nur die Verheißung erfüllt. Durch Tod und Auferstehung wurde Christus als verklärter Same Abrahams zum lebensspendenden Geist als Erfüllung der Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat. Das Neue Testament verbindet Gottes Segen mit Jesus, der im Wesentlichen in Epheser Kapitel 1, Vers 3 ausgedrückt wird. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Im Brief an die Galater sagt Paulus, dass diejenigen, die an Christus glauben, so mit Christus verbunden sind, dass sie ein Teil der Familie Abrahams werden. Wenn ihr aber Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen, Erben gemäß der Verheißung. So wie Abraham die Verheißung gegeben wurde, würde sich der Segen im Samen Abrahams in Christus Jesus erfüllen. Christus ist der einzige Same Abrahams. Aber Paulus erklärt auch, dass die Verheißung durch ihren Glauben als diejenigen, die Verheißung erben, erfüllt wird, da die Menschen durch den Glauben Söhne und Tochter der Familie Abrahams werden. Die aus dem Glauben leben, sind Söhne Abrahams. Und da die Schrift vorher sagt, dass Gott die Völker aufgrund des Glaubens gerecht macht, hat sie Abraham im Voraus verkündet. In wir sollen alle Völker gesegnet werden. Also werden sie, die glauben, gesegnet mit dem glaubenden Abraham. So schreibt der Apostel Paulus in den Brief an Galater Kapitel 3, Verse 7 bis 9. Christus hat nun den Fluch beendet und die Familie Gottes geöffnet. Jetzt können Menschen aus jeder Familie auf der Erde durch den Glauben an Christus ein Teil von Abrahams Familie sein. Sie erben das gesamte Familienerbe, gesegnet zu sein, um ein Segen für die Nationen zu sein. Segen ist das Schlüsselwort in Gottes Verheißungen an Abraham. Abraham selbst wird gesegnet, indem seine Nachkommen eine große Nation sein werden. Und Abraham wird ein Segen sein, indem alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Segen ist nun als vermittelt durch Jesus Christus zu verstehen. Für den Christen wird Jesus also zum Mittelpunkt des Segens Gottes. In der Erfüllung des Segens und in seiner Anrufung. Der Katechismus der katholischen Kirche weist auf die Rolle Jesu im Heilswerk hin. Der Vater als Quelle und Ziel aller Segnungen in seinem Wort, das den menschlichen Körper für uns angenommen hat, gestorben und auferstanden ist, erfüllt uns mit seinen Segnungen und gießt durch sie in unsere Herzen eine Gabe, die alle Gaben des Heiligen Geistes enthält. Wenn der Name Gottes über die Menschen gesprochen wird, wird der Segen Gottes über sie gebracht. Das Neue Testament bestätigt diese Wahrheit. Jesus Christus wurde der vollkommenste und vollste Segen, nicht nur für die Juden, sondern für alle Menschen, für die ganze Erde und die Welt. Gott segnete jeden in Christus Jesus. Der Segen steht im Mittelpunkt der Lehre Jesu. Seine Verkündigung ist das Versprechen an die auserwählte Nation aus der Zeit Abrahams. Alle Werte des Alten Testaments gewinnen erst in der Person Jesu Christi Bedeutung an, der sie ausfüllt und unendlich übertrifft. Der Segen versichert, dass Gott Menschen beisteht und sie zum Zeitpunkt der Errettung, der endgültigen Königsherrschaft Gottes belohnen wird. alle Segnungen versprechen, zukünftige Erlösung, das vollkommene Reich Gottes. Jesus möchte mit seiner Heilsmission jeden Menschen erreichen. Jesus beginnt seine Mission. Geht zu den Menschen und bringt ihnen den Segen. Das zeigt sich in seiner Predigt, besonders in der Bergpredigt. In der Bergpredigt erteilt Jesus Menschen mit bestimmten Eigenschaften oder Handlungen in einer bestimmten Weise den eschatologischen Segen. Jesus zeigt uns, dass auch in diesen Situationen Menschen gesegnet sind, weil Gott existiert. Segen spiegelt das Antlitz Jesu Christi wider und beschreibt seine Liebe. Als echter und ewiger Priester segnete Christus während seines öffentlichen Auftretens Kinder. Und er nahm die Kinder in seine Arme. Dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie. Jesus segnete seine Jünger. Dann führte er sie hinaus in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er seine Hände und segnete sie. In der Apostelgeschichte erklärte der heilige Petrus in einer seiner Reden, dass Jesus zum Segen auf die Erde gesandt wurde. Für euch zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt und gesandt, damit er euch segnet und jeden von seiner Bosheit abbringt. Christus wies seine Jünger an, selbst Unterdrückung und Verfolgung zu segnen. Alle Taten und Worte Jesu waren ein Segen. Er segnete alle, die er traf, auch die Fernstehenden, zum Beispiel den Diener des Hauptmanns. Im Gleichnis vom Gericht des Menschensohnes über die Völker spricht Jesus von denen, die an der rechten Seite des Königs stehen. Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, empfangt das Reich als Erbe, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Jesus schließt in seine große Mission alle Menschen ein, die an ihn glauben. Im wichtigsten Moment seines Lebens, als seine Stunde kam, rief er seine Jünger auf, sich seiner Heilsmission anzuschließen, um zu dienen. Nach seiner Auferstehung vertraut Christus den Aposteln durch die Gabe des Heiligen Geistes seine Segenskraft an. Sie werden zu sakramentalen Symbolen Christi. Durch die Kraft des gleichen Heiligen Geistes vertrauen sie ihren Nachfolgern die Ermächtigung an. Diese apostolische Abfolge bildet die Struktur des gesamten liturgischen Lebens der Kirche. Es hat einen sakralen Charakter, der durch das Sakrament des Heiligen Ordens übertragen wird. Formen und Methoden des Segens. Jeder Segen ist Gottes Anbetung und Gebet für seine Gaben. Neben den Segnungen während der Eucharistie gibt es in der Kirche viele andere Formen des Segens. Wir können die Segnungen von Menschen, Mahlzeiten, Dingen und Orten hervorheben. Aber vor allem richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Segnung des Allerheiligsten Sakraments. Der Segen ist auch mit dem Dienst der Sakramente verbunden. Einige der Segnungen sind von dauerhafter Natur. Das Ergebnis ist, dass einige Menschen Gott geopfert und bestimmte Gegenstände und Orte für den liturgischen Gebrauch reserviert werden. Die Segnung der Sache hängt mit dem liturgischen Jahr zusammen. Bei der Feier verschiedener Festlichkeiten werden bestimmte Dinge gesegnet. Zum Beispiel Wasser zum Dreikönigsfest, Kerzen beim Fest der Darstellung des Herrn, Asche am Aschermittwoch, Palmen am Palmsonntag, Öle auf Gründonnerstag, Feuer, Osterkerze und Taufwasser in der Osternacht und so weiter. Auch der Segnung von Häusern und landwirtschaftlichen Flächen sollte große Priorität eingeräumt werden. Es ist wichtig, dass unser Haus und unsere Haushalte jedes Jahr gesegnet werden. Es war eine sehr gute Tradition in der Kirche. Aber in unserer modernen Zeit verlieren solche Traditionen ihre Bedeutung. Ich komme aus Indien und in Indien werden die Häuser jedes Jahr gesegnet. Wenn jemand ein neues Fahrzeug oder etwas Besonderes kauft, werden solche Dinge immer gesegnet. Der gemeinsame Faktor aller Segnungen in der Bibel ist Gottes Königreich. Segnungen, die wir empfangen, ob materiell oder geistlich, haben alle mit dem Kommen von Gottes Königreich zu tun, sei es hier und jetzt in kleinen Einblicken oder ewig, wenn Gott alles neu macht. Segnungen beginnen den Prozess der Wiederherstellung des Reiches Gottes. Und sie geben uns einen Einblick in Gottes Versprechen, letztendlich alle Dinge zu erneuern und wiederherzustellen. Wir als Nachfolger Christi sind berufen, diese Segnungen in die Welt zu bringen, auf das Reich Gottes hinzuweisen und mit dem Bau dieses Reiches hier und jetzt zu beginnen. Jesus zeigte uns sein bestes Beispiel, für das wir beten und unsere Feinde segnen sollten. Wir sollten immer andere segnen. Wie Papst Pius XI in seiner Enzyklika Ad Catholici Sacerdoti schreibt, ist der Priester der Diener Jesu Christi. Er ist also Werkzeug in der Hand des göttlichen Erlösers zur Fortführung seines Erlösungswerkes in seiner ganzen Weltweite und göttlichen Wirksamkeit zur Fortführung jenes Wunderwerkes, das die Welt umgestaltet hat. Ja, der Priester ist, wie man mit voller Berechtigung zu sagen pflegt, in der Tat ein zweiter Christus, weil er in gewisser Weise Jesus Christus selbst fortsetzt. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wie einem Priester auf der Grundlage eines Weihesakramentes anvertraute Vollmacht ist von Dauer. Priester segnen immer in Gottes Namen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir können niemanden segnen. Der Segen kommt von Gott von oben. In der Kirche heißt es beim Segen wie folgt: Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und nicht ich segne. Gottes Segen wird heute durch die Kirche vermittelt, vor allem durch die Sakramente und dann durch die Sakramentalien. In der Liturgie segnet und verehrt die Kirche Gott den Vater als Quelle aller Segnungen der Schöpfung und des Heils, die er uns in seinem Sohn gesegnet hat, um uns den Geist der Kinder Gottes zu geben. Amen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Gott sei vor dir, um dir den Weg der Befreiung zu zeigen. Gott sei hinter dir, um dir den Rücken zu stärken für den aufrechten Gang. Gott sei neben dir, eine gute Freundin und ein guter Freund an deiner Seite. Gott sei um dich wie ein schönes Tuch und eine wärmende Alpaka-Decke, wenn Kälte dich blass macht und Lieblosigkeit dich frieren lässt. Gott sei in dir und weite dein Herz zu lieben und für das Leben zu kämpfen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Grüß Gott.
Das war die Sendung mit dem Titel «Über das Segnen». Ein herzliches Vergelt's Gott am Priester Josef Kalari Parampil. Auch Ihnen möchte ich Danke sagen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie Radio Gloria eingeschaltet haben und mit uns verbunden sind. Es würde mich freuen, wenn ich Sie bald wieder begrüssen dürfte. Gottes Segen.